free audio post-production by Alphonic.com.
Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maya. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Niluka, die ich vergangenes Jahr beim Spinning Babies Workshop in Passau kennengelernt habe. Niluka arbeitet im Raum Passau als Doula und erzählt uns heute von ihren 4 Geburten. Die ersten 3 lagen zeitlich recht dicht beieinander und dann gab es eine längere Pause, ein Partnerwechsel, bevor dann das 4. Kind zur Welt kam. Und Niluka spricht auch über ihre Herkunftsgeschichte. Niluka hat nämlich erst an dem Tag, als ihre älteste Tochter zur Welt gekommen ist, das erste Mal eine Blutsverwandte von sich in den Armen gehalten. Niluka wurde in den 80er Jahren aus Sri Lanka adoptiert und weiß einfach gar nichts über ihre Herkunftsfamilie. Also spannende Folge heute. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Eine Bitte noch, bevor wir anfangen. Wenn dir der Geburtsgeschichten-Podcast gefällt, wenn du von ihm profitiert hast, weil du einfach Dinge gelernt hast, die du vorher noch nicht wusstest, oder wenn es dir einfach Freude macht, die unterschiedlichen Geburtsgeschichten zu hören, dann bitte ich dich um Unterstützung für den Podcast. Das Einfachste, was du tun kannst, ist, den Podcast zu abonnieren in deiner Podcast-App und oder eine Bewertung zu hinterlassen. Gerne auch ein paar Worte schreiben, warum dir der Podcast gefällt oder wie er dir geholfen hat. In Spotify kannst du auch direkt unter der Folge einen Kommentar zur Folge hinterlassen. Gerne auch den Podcast weiterempfehlen und ihn an Freunde und Familie weiterschicken. All das hilft mir, dass der Podcast einfach in den Podcast-Apps im Ranking weiter nach oben rutscht und so mehr Leuten angezeigt wird. Aber es hilft mir auch, wenn du mich finanziell unterstützt. Das kannst du tun auf buymeacoffee.com/geburt. Vielen Dank und jetzt steigen wir ein mit Nilukas Geburtsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen, Niluka. Schön, dass du uns heute von deinen 4 Geburten erzählst.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ich bin die Niluka. Ich bin Doula und Hypnobirthing-Kursleiterin und sozialpädagogische Fachkraft. Genau. Und wie sieht meine Familienkonstellation aus? Ich habe 4 Kinder und ein Enkelkind und bin verheiratet.
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Du bist auch schon Oma seit neuestem. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Bevor wir mit deinen Geburten anfangen, meine erste Frage ist immer an meine Gäste: Was weißt du über deine eigene Geburt? Und das ist ja bei dir eine besondere Geschichte. Erzähl einfach selbst.
Ja, meine eigene Geburt, kann ich gar nicht sagen, wann die gestartet ist. Vielleicht am 31. Oktober, das war nämlich der Tag, als meine Adoptivmutter mit mir nach Deutschland kam. Genau, meine Geburtsgeschichte gibt's in diesem normalen Sinne gar nicht. Ich habe keine Geburtsgeschichte, ich bin adoptiert.
Das heißt, du bist als wenige Tage, Wochen altes Baby adoptiert worden?
Genau, auch da gibt es keine genauen Angaben. Früher war es so, dass man mit 5 Wochen, also exakt 5 Wochen das Land verlassen durfte als Baby, also zur Adoption freigegeben wurde. Es war in den 80er Jahren in Sri Lanka. Somit war nahezu jedes adoptierte Kind exakt 5 Wochen alt. Nach ein paar Recherchen und auch den Aussagen meiner Adoptivmutter war ich keine 2 Wochen alt, als ich ihr überreicht wurde.
Okay, das heißt, du warst wirklich noch mini und dann musste deine Mutter noch ein paar Wochen mit dir im Land bleiben, bis ihr ausreisen konntet.
Nein, die Geburtsurkunde war einfach gefälscht. Das ging viel schneller und viel einfacher. Meine Mutter war eine Woche in Sri Lanka, meine Adoptivmutter. Genau. Also sie haben einfach die Unterlagen gefälscht und damit war das ganze illegale Spiel war damit legalisiert.
Okay, und da sprichst du ja auch das Thema an. Das weiß man heute. Also ich glaube, mittlerweile sind ja auch Adoptionen in Deutschland aus anderen Ländern gar nicht mehr erlaubt oder sehr streng reglementiert. Und was du gerade angesprochen hast, man weiß mittlerweile, dass gerade in den 80er Jahren sehr viele Adoptionen aus Ländern wie Sri Lanka, Indien und so weiter vorgenommen worden sind, Bangladesch, und dass da einfach auch viel illegale Dinge bei geschehen sind und sich nicht an die Vorschriften gehalten worden ist.
Genau. Und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, dass die Adoptiveltern das gar nicht wussten. Dieses Spiel lief alles bis zur Übergabe schon. Es gab Acting Moms, die wurden bezahlt, vielleicht mit 2, 3 Euro, dass sie sich als echte Mütter ausgeben. Denen wurde dann ein Baby in die Hand gedrückt, und dieses Baby wurde dann bei Gericht übergeben. Und die haben dann ein bisschen, Tränen laufen lassen, einen Abschiedskuss und dann Tschüss. Und dafür haben sie ein bisschen Geld gekriegt, aber eine echte emotionale Verbindung gab's nicht. Und das kann meine Mama auch heute bestätigen. Sie dachte, meine Bauchmama war da einfach nur kühl zum Eigenschutz. Und heute mit dem Wissen und dem anderen Blickwinkel sagt sie, das war nicht meine Mutter, die mich da übergeben hat. Und hierzu ja auch, dass mein Name Niluka ja gar nicht mein Name ist, sondern meine Adoptiveltern hier in Deutschland haben ein Foto gekriegt von einem Kind, das schon sitzen konnte oder auf dem Schoß saß. Und das war eine Niluka. Und als meine Mama runterflog, hat sie ein Baby in die Hand gekriegt, das total schwach war und sicher noch nicht sitzen konnte und auch einfach auch keine, weder 5 Wochen noch 5 Monate alt war. Aber ich hatte den Namen und die Urkunden dazu.
Okay, spannend. Weißt du was dazu, warum deine Eltern sich für eine Adoption aus Sri Lanka entschieden haben?
Ja, meine Adoptiveltern haben 2 leibliche Kinder. Meine Adoptivmutter hatte 2 sehr schwierige Geburten, mit Notkaiserschnitt am Ende, und durfte dann im Anschluss keine Kinder mehr kriegen. Aber sie hätten gerne noch ein drittes gehabt und haben gesagt, wir leben in der Natur, wir haben eine große Gärtnerei, wir würden gerne dieses Traumleben noch einem dritten Kind ermöglichen. Und haben dann über Freunde und interne Adoptionsgruppen eben von der Adoption aus Sri Lanka erfahren und haben das dann durch eine empfohlene Anwältin, die mittlerweile auch bestraft wurde, über diese Sri Lanka-Adoptionen erfahren.
Genau, diese Anwältin wurde verurteilt, weil man halt
Genau.
rausgefunden hat, dass sie an diesen illegalen Adoptionsprozessen beteiligt war.
Genau, das war aber einfach nur ein kleiner Fisch. Das ist wie immer die Frontfrau wurde verhaftet und das hintere Treiben, wo Niederlande auch viel im Spiel war, da ist nichts passiert.
Ja. Wie geht's dir heute mit dieser Geschichte und auch dem Thema nach der eigenen Herkunft?
Heute mit fast 40, bin ich eigentlich eher dadurch gewachsen. Heute habe ich viel mehr verstanden, viel mehr Verständnis für meinen Start ins Leben auch. Und suche meine Wurzeln mittlerweile nicht mehr in meiner Mutter. Ich war immer auf Muttersuche. Ich habe immer von meiner Mutter gesprochen, schon als kleines Kind. Immer Muttersuche, und ich möchte meine Mutter finden. Und mittlerweile möchte ich das gar nicht mehr, sondern ich möchte dieses Land erkunden. Dieses Land ist einfach mein Mutterboden und da bin ich geboren und das kann mir niemand nehmen. Geburtsdatum stimmt nicht, Uhrzeit stimmt nicht, Urkunden, Name, es stimmt nichts, aber dieses Land stimmt. Genau.
Ja, das klingt versöhnlich.
Ja, ist es. Ist es.
Ja. Ich habe das Gefühl, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Stunde nur darüber sprechen. Wir wollen aber auch noch darüber sprechen, dass du ja, obwohl du deine Ahnen nicht kennst, jetzt selber angefangen hast, deine Ahnenlinie fortzuführen. Deine erste Schwangerschaft, du warst recht jung, Anfang 20.
Jünger, ich war 17.
Ach, du warst 17, du warst noch nicht mal 20, okay.
Genau.
Wie war das, als du mit 17 rausgefunden hast, dass du schwanger bist?
Entgegen aller Gedanken vermutlich, habe ich das erfahren, und ich war zu keinem Zeitpunkt meines Lebens wieder so innerlich glücklich. Also ich war auf einmal vollständig. Diese erste Schwangerschaft war mein Heilungsweg in die Mutterschaft. Es war meine erste eigene Blutsverwandte. Sie war so wenig geplant und so doppelt gewünscht anscheinend. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie bist du an das Thema Schwangerschaft und Geburt damals dann auch rangegangen? Hattest du irgendwie im Bekanntenkreis Leute, die schon Kinder bekommen haben? Du hast selber gesagt, dass deine Adoptionsmutter sehr traumatische Geburtserfahrungen hatte. Wie war dein Zugang zu Schwangerschaft und Geburt? Und hast du vielleicht damals auch seitens vom Krankenhaus Hebamme irgendwie besondere Unterstützung bekommen, weil du einfach eine Teenager-Schwangerschaft warst? Teenager-Schwangere?
Es war 2003 und 2003 war das genauso heute wie heute noch ein ganz schiefer Blick auf diese Sache. Und viele durch meine Hautfarbe auch haben auch viele gesagt, ja, das ist ja bei euch da unten so, ihr fangt früh an und hört spät auf. Also Rassismus war natürlich Dauerthema, ist es ja bis heute noch massiver, aber ich habe sehr freigeistige Eltern. Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Meine Adoptiveltern haben mich sehr bewusst an diese Sachen rangeführt und meine Mutter hat mir niemals ihre Horrorgeschichten übertragen. Sie hat es mir nie übertragen, sondern sie hat mir ganz andere Sachen übertragen. Sie hat mir zum Beispiel gleich mal das Buch von die Hebammensprechstunde gekauft und hat gesagt, hey, das ist ein guter Begleiter und finde ich bis heute noch. Und sie hat mich da wirklich sehr klar rangeführt und sehr offen. Und ich hatte eine tolle Hebamme. Ich habe auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ja alles alleine mit 17, die Jüngste. Natürlich ohne Anschluss zu finden, aber ich habe es einfach gemacht und bin dann aber ins Krankenhaus, weil es da bei uns noch gar nichts gab, anderweitig zu gebären. Und bin dann ins Krankenhaus und habe da eine Hebamme kennengelernt, die bis heute ein fester Bestandteil meiner Arbeit und auch meiner Kinder ist. Genau. Sehr achtsam und eine sehr schöne Krankenhausgeburt hatte ich.
Wow. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen in die Schwangerschaft. Wie ging es dir körperlich als 17-Jährige? Hattest du viele Schwangerschaftssymptome?
Mir ging es wirklich gut. Ich habe zugenommen, das 25 Kilo ungefähr. Das war das, was einen mit 17, glaube ich, ziemlich durcheinander bringt. Dass man da ja eher noch gerade in dieser Körperfindungsphase ist und dann gleich mehr radikal zunimmt. Aber auch das war irgendwann einfach gut, weil war für mein Baby. Genau, aber ansonsten keine Übelkeit und kein Schwindel, eigentlich gar nichts. Mir ging es wirklich gut.
Schön. Und was war deine Erwartung an die Geburt selber oder was waren deine Wünsche?
Da hatte ich gar nichts. Für mich war einfach klar, es muss gut laufen. Es gab keine andere Option. Ich habe wirklich kaum Ängste gehabt, weil ich mir einfach so fixiert war auf dieses Baby, das da kommt.
Ja, und wie hat die Geburt dann angefangen?
Das war fünf Tage vor dem errechneten Termin, da ist mir die Fruchtblase aufgegangen, als ich mich gerade hinsetzen wollte. Und ich dachte im ersten Moment, okay, jetzt ist es schon so weit, dass du es nicht mehr aufs Klo schaffst, bis ich das dann verstanden habe, dass das tatsächlich die Fruchtblase war, die da aufgegangen ist. Und meine Eltern waren nicht zu Hause, ich hatte ja keinen Führerschein mit 17 und die habe ich dann irgendwie über ein uraltes Handy erreicht. Die kamen dann nach Hause, meine Mutter war total stabil und mein Papa sehr nervös. Der hat eine ganze Schale Tiramisu gegessen, während ich ihm von der Geburt erzählt habe. Ja, das weiß ich schon noch, vom Schleimfropf und von der Fruchtblase und von der Geburt und von der Plazenta habe ich ihm währenddessen erzählt. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren.
Das heißt, deine Mutter war dann als Geburtsbegleiterin dabei?
Sie war am Anfang dabei und dann kam aber eine Bekannte von mir, eine mir sehr eng verbundene Bekannte, auf deren Kinder ich immer aufgepasst habe. Und die hat mich dadurch begleitet. Und irgendwann habe ich aber das Bedürfnis gehabt, dass meine Mama kam. Und die kam dann auch 10 Minuten, bevor Amelie geboren wurde.
Ja. Okay. Wie war das dann, als du deine Tochter zum ersten Mal im Arm hattest? Du hast es schon gesagt, es war dann deine erste Blutsverwandte, die du kennengelernt hast. Wie war dieses Gefühl?
Es war ein Gefühl, dass alles, es war einfach alles. Ich hatte dieses Baby und ich war komplett. Und ich habe sie nicht mehr hergegeben, für gar nichts. Ich habe sie gehalten und sie war einfach mein Ein und Alles. Und sie war mein nächstes Ich und sie war meine größte Liebe ab der ersten Sekunde. Und sie war meine absolute, meine Verbindung zur Mutterschaft. Sie war meine Verbindung nach vorne und zurück. Also sie war alles für mich und dieses Gefühl verbinde ich auch heute noch mit ihr. Es war niemals in meinem Leben mit 17 Jahren jemand näher an mir und meiner Geschichte.
Wow, ich habe Gänsehaut. So schön. Hattest du Geburtsverletzungen und wie lange musstest du im Krankenhaus bleiben?
Ich bin ambulant nach Hause. Das bin ich bei allen drei Geburten. Ich bin immer gleich nach Hause und ich hatte keine einzige Verletzung. Ich hatte eine wundervolle Hebamme, die mich da ganz stark begleitet hat und einfach gelassen hat. Sie hat gemerkt, ich finde meinen Weg mit mir, meinem Körper und den Wellen und sie hat mich gelassen und bestärkt und das war für einfach der Schlüssel, dass ich gewusst habe, ich mache es richtig und dadurch hatte ich eine ganz sanfte Geburt.
So
würde ich es bezeichnen, ja.
Hast du deine Tochter gestillt?
Ja.
Ja. Und hat das gut geklappt oder brauchtest du da ein bisschen Starthilfe?
Es hat wunderbar geklappt. Ja, es hat wunderbar geklappt. Ich hatte enorm viel Milch und hat dann von meiner Nachsorgehebamme eben einfach ein paar Positionen gezeigt gekriegt, wo ich sie besser stillen kann. Und für mich war das auch nie ein anderes Thema. Also für mich war das damals schon sehr befremdlich, die Nahrung aus dem Supermarkt zu holen. Es gab da keine Fragen diesbezüglich. Aber damals muss man auch sagen, 2003 war das auch nicht so, dass du so viele Informationen von überall gekriegt hast, die dich verunsichert hätten. Also ja. Ich hatte die nie.
Du hattest die Hebammen-Sprechstunde und das war deine Bibel.
Genau, richtig.
Ja. Und du hast zu Hause gewohnt, noch bei deinen Eltern. Das heißt, du bist dann mit deiner kleinen Tochter zurück nach Hause gegangen und bist da hoffentlich von deinen Eltern auch im Wochenbett versorgt worden.
Total.
Ja. Warst du damals noch in der Schule oder hast du da schon eine Ausbildung gemacht zu dem Zeitpunkt? Wie ging es beruflich dann für dich weiter als 17-jährige Mama?
Ich war damals in der Ausbildung. Genau. Und ich war damals in Ausbildung und habe dann relativ wurde dann relativ schnell auch nochmal schwanger.
Okay, wie alt war die Kleine, als du zum zweiten Mal schwanger wurdest?
Genau, ich bin mit 18 ausgezogen, also kurz nach der Geburt von Amelie. Und bin ausgezogen und wurde dann mit 19 das zweite Mal schwanger. Das zweite Mal Mutter. Nee, zweite Mal schwanger. Kurz vorm 20. Ja, genau.
Ja. Okay, das heißt, die Kleine war auch gerade erst ein bisschen über ein Jahr, als du wieder schwanger geworden bist. Wie verlief die zweite Schwangerschaft? Wie ging es dir da? War es auch wieder easy peasy oder war es dann schon etwas beschwerlicher mit Kleinkind zu Hause?
Nee, auch da war es tatsächlich wieder leicht. Ja. Da war es wieder leicht, allerdings weiß ich noch, dass ich bei Noah schon auch Schwangerschaftsübelkeit hatte. Und da hatte ich auch stärkeres Mutterbänderziehen als bei der Amelie. Und genau. Und bei Noah war es tatsächlich so, dass ich mir da gewünscht habe, dass es dann irgendwann zu Ende ist. Da war ich wirklich erschöpft am Ende, was einfach ein Kleinkind dann noch zehrt, oder an mir oder von mir zehrt. Und ich war über den Sommer schwanger und das war wirklich kein Spaß.
Ja, hast du Amelie in der Zeit noch gestillt?
Amelie habe ich in der Zeit noch gestillt, ja.
Okay, das ist ja dann auch einfach nochmal anstrengender, wenn man stillt und gleichzeitig schwanger ist. Hast du wieder die gleiche Hebamme gehabt, die dich begleitet hat?
Ja.
Gleiche Hebamme, gleiches Krankenhaus.
Genau. Ja. Zufall, weil sie, weil das ein ganz normales Klinikum war und sie war da angestellt. Es war Zufall, aber hat so sein müssen.
Wunderbar. Wie verlief die zweite Geburt?
Die zweite Geburt, die verlief mit Wellenpausen von 1,5 Stunden teilweise. Gestartet hat sie einfach ganz normal mit Wellen, also gar nicht ohne große Explosionen vorher oder irgendwelche anderen Anzeichen, sondern sie wurden einfach regelmäßigere Wellen und dann mussten wir ja erst Amelie zu meinen Eltern fahren und dann sind wir ins Krankenhaus und da war dann auch erstmal Pause und zum Glück hatte ich wieder die gleiche Hebamme, die dann gesagt hat, na und, wenn eine Pause ist, dann mach doch die Pause. Ganz einfach. Und dann haben wir uns hingelegt und dann ging's auch ganz von alleine wieder weiter. Und dann hatte ich nochmal eine Pause und auch da hat sie wieder das Gleiche gesagt. Wenn dein Körper Pause sagt, dann mach die Pause. Das werde ich nie vergessen. Also, ja.
Nach einer sehr weisen Hebamme.
Ja, ist sie.
Ja. Das heißt, auch die Geburt war wieder einfach unkompliziert, ohne Interventionen.
Ohne genau. Und ja, doch ohne Interventionen. Und ja, doch, am Ende war es so, dass ich total geschwächt war. So dass ich, wo Noah dann auf die Welt kam, er wurde geboren und mein Partner zu der Zeit hat gesagt, okay, er heißt Noah. Nein, ich habe gesagt, er heißt Noah. Und dann hat er gesagt, nein, Jonathan findet er viel besser. Das war der Zweitname. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich war einfach total geschwächt. Nicht wegen dem übermäßigen Blutverlust, sondern wegen dieser Anstrengung. Ich war einfach total fertig. Und war nur ganz kurz. Und in dieser Zeit, wo ich dann wieder fit war, ich habe dann Infusionen gekriegt und Vitamine. Wo ich wieder fit war, hat mein Partner dann gesagt, nö, heißt doch Noah. Also ich bin mit dem Gedanken, dass ich einen Jonathan geboren habe, weg gewesen und wieder da gewesen, als er dann wieder Noah hieß. Das ist so ein bisschen in meinem Kopf.
Eine kurze Unterbrechung von Nilukas Geburtsgeschichten, in der ich dir etwas über meine Coaching-Angebote erzählen möchte. Ich weiß, dass viele Frauen den Podcast erst nach der Geburt finden, weil sie vielleicht eine schwierige, herausfordernde Geburt hatten, eine Geburt, die nicht so verlaufen ist, wie sie es sich gewünscht oder gehofft haben und die dann einfach nach anderen Erfahrungen suchen und dann auf meinen Podcast stoßen. Wenn du das bist und du das Gefühl hast, du weißt einfach nicht, was da gerade passiert ist und dir vielleicht denkst, what the fuck just happened, dann melde dich gerne bei mir in meinem Online-Coaching für Frauen und Paare nach der Geburt. Schauen wir uns gemeinsam deine Geburtsgeschichte an. Ich helfe dir einzuordnen, was genau passiert ist und finde mit dir gemeinsam Wege bzw. zeige dir Wege auf, wie du diese Geburtserfahrung integrieren kannst, wie du Schritte setzen kannst, um zu heilen. Mein zweites Coaching-Angebot richtet sich an Frauen nach einem ungewollten Kaiserschnitt. Der kann auch schon länger zurückliegen. Wenn du einfach das Gefühl hast, du hast vielleicht schon eine Gesprächstherapie gemacht oder dich viel mit deiner Narbe auseinandergesetzt, aber es fühlt sich einfach immer noch nicht richtig an und du hast ungute Gefühle, wenn du über diesen Kaiserschnitt nachdenkst, dann ist das 7-Schichten-Tief-Coaching von mir genau das Richtige für dich. In 7-Schichten-Tief schauen wir uns die verschiedenen Ebenen in deinem Leben an, die vom Kaiserschnitt betroffen sind. Ja, der Kaiserschnitt ist natürlich erstmal eine immense körperliche Erfahrung, aber auch unser Nervensystem, unsere Gefühle, unsere Glaubenssätze, unsere Ideen zur Geburt sind betroffen, genauso wie unsere Beziehungen zu anderen Menschen, zu unserem Umfeld, zu unserer Community betroffen ist. Und wir schauen uns einfach all diese Dinge an. Wir schauen uns auch die Sinnfrage hinter dem Kaiserschnitt an, die spirituelle Ebene und auch die historische Ahnenebene. Wie haben deine Ahnen geboren und wie führst du Geburt in deiner Familienlinie weiter? All diese Dinge schauen wir uns an, berühren wir in 7 Schichten tief. Wenn du mehr wissen möchtest, dann melde dich einfach bei mir auf Instagram, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben oder auch eine E-Mail an info@theamaya.com und dann können wir zueinander kommen. Jetzt geht es weiter mit Nilukas Geburtsgeschichten.
Hast du Noah dann auch gestillt und hast du Amelie abgestillt in der Schwangerschaft oder hast du Tandem gestillt?
Nee, ich habe abgestillt. Amelie hat sich abgestillt. Die war einfach fertig. Die war schon immer einfach eher so, ja, sie war einfach, sie wusste, was sie will. Und bis heute. Und habe dann Noah gestillt und die Amelie kam dann ins Klinikum und hat sich sofort aufs Bett gelegt und hat ihn angeschaut am Busen, wie er war und hat gesagt, hey du, kennst du mich? Weil ich immer gesagt habe, red mit dem Bauch, kuschel mit dem Bauch, dann kennt er dich. Genau. Daraufhin hat sie das gesagt, kennst du mich eigentlich?
Sehr süß. Wie war das zweite Wochenbett?
Das war schwierig. Das war sehr schwierig, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die ganzen Menschen, die kommen, bewirten. Ich habe überhaupt nicht auf mich aufgepasst, war auch nicht mehr zu Hause. Bei meiner Mama, die auf mich aufgepasst hat, sondern ja, war einfach nicht mehr zu Hause und dadurch habe ich dieses Wochenbett nicht geachtet, habe nicht auf mich aufgepasst, hatte einen sehr großen Struggle damit, dass ich das Gefühl habe, ich kann ihr nicht gerecht werden und habe da ganz viel investiert und Noah natürlich auch, bin dann in eine Depression gerutscht. Hatte da aber auch wieder eine gute Hebamme, die das auch erkannt hat, Nachsorgehebamme, die gleiche wie bei Amelie und die mich dann auch mit Globuli wieder aufgepäppelt hat und dann auch mal gesagt hat, du machst jetzt Pause, du musst jetzt gucken, dass du hier im Wochenbett fit wirst und ja, das war ganz, durch meine Hautfarbe sieht man das nicht oft, aber sowohl die Hebamme als auch meine Mama, die mich kannten, haben gesagt, du bist viel zu blass. Ja.
Super, dass du da Leute hattest, die dich einfach gut kennen und das dann auch erkannt haben.
Aber es ging schnell. Also das unterschätzt man, wie schnell das geht, dass man dann einfach in diese Depression fällt.
Ja, absolut. Wie alt war Noah, als du das dritte Mal schwanger geworden bist?
Das dritte Mal schwanger wurde ich mit 21. Das heißt, sie haben alle die relativ gleichen Abstände. Noah und Leoti, die beiden jüngsten der drei, die haben sogar denselben Geburtstermin gehabt. genau.
Ja, wie war die dritte Schwangerschaft körperlich?
Die dritte Schwangerschaft, die war unfassbar anstrengend. War einfach ausgelaugt. Und in dieser Zeit habe ich mich auch getrennt. Ich habe mich getrennt und mir ging's nicht gut. Nicht wegen der Trennung oder weil ich mich getrennt habe, sondern weil was diese Trennung mit sich gebracht hat. Und war total fertig und konnte mir lange nicht eingestehen, dass ich schwanger bin. Und habe mir nicht erlaubt, mich zu freuen, obwohl das eigentlich schon das bin schon eigentlich ich. Ich freue mich über jedes Leben und war da ganz neben mir gestanden mit der dritten Schwangerschaft, bis ich das akzeptiert hatte. Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Wie war dann diese dritte Geburt?
Die dritte Geburt. Ich war im Geburtszeitraum bei meinen Eltern wieder, damit ich einfach für die Großen, dass ich da Unterstützung habe. Und die dritte Geburt hat mit regelmäßigen Wellen angefangen, die ich diesmal aber zu Hause oder bei meinen Eltern im Haus einfach so lange wie möglich zu Hause begleiten wollte oder wollte einfach so lange wie möglich zu Hause bleiben und bin dann mit meiner Mama ins Krankenhaus gefahren. Wir hatten abgesprochen, dass sie diesmal dabei bleibt, weil ich sie einfach gebraucht habe und bei den anderen beiden Geburten ja oder einfach auch vermisst habe, immer wieder. Und dann habe ich es einfach mir zugestanden und sie war dabei. Und wir waren im Krankenhaus und es war wieder Stopp. Es war wieder gar nichts und ich hatte wieder das Glück. Ich hatte wieder diese Hebamme, die zu mir gesagt hat, wenn Pause, dann Pause. Ganz einfach. Und dann habe ich diese Pause gemacht und war dann aber im Zimmer auf der Säuglingsstation und dann nahmen die langsam wieder Fahrt auf und dann hat sich die auch mit Schleimfropf angekündigt, sodass ich dann verstanden habe, okay, es geht los und es ging dann flott los. Es ging dann so schnell los, dass die um 23.30 Uhr gingen die Wellen los und um 0.31 Uhr war sie geboren.
Wow, die dritten Geburten, die dann doch manchmal überraschen können.
Ja. Yeah.
Wie war das für deine Mama eigentlich, dann auch mal bei so einer natürlichen Geburt dabei zu sein? Habt ihr da mal drüber gesprochen? War das für sie in irgendeiner Art und Weise auch heilsam?
Absolut. Das war absolut heilsam und sie erzählt immer noch davon und sie hat sie in Empfang genommen und ja. Das war für sie heilsam, eine sanfte Geburt, eine vaginale Geburt mit zu erleben. Und vor allen Dingen war für sie heilsam, dass dieses Baby gleich danach zu mir durfte. Das war immer ihr Ding, weil bei ihr war es eben nicht so 24 Stunden waren zwischen Bauchgeburt und Baby kennenlernen. Bei beiden. Ja.
Wie war das Wochenbett dann mit dem dritten Kind wieder bei deinen Eltern zu Hause?
Umsorgt. Umsorgt und Amelie war schon größer, die war sofort verliebt in Leoti und konnte dann auch schon so ein bisschen was machen, ein bisschen mehr machen. Der Noah war nicht so begeistert von seiner Schwester. Ich kam nach Hause, war auch wieder ambulant, habe sie dann hingelegt und auf so einem großen weichen Teppich habe ich sie hingelegt und habe den Kindern gesagt, schau, da ist eure Schwester. Und der Noah ist so zwei, dreimal um sie rumgegangen und sagte, nimm das wieder mit, Mama. Er war einfach gar nicht so gut zu sprechen auf sie.
Ja, verstehe ich auch, wenn da quasi, mein Mann nennt es immer, die Fressfeinde kommen.
Ja, ja. Ja.
Okay, das heißt, du warst dann Anfang 20 alleinerziehende Mama von drei Kindern?
21, ja.
Ja, 21. Dann gab es ja eine etwas längere Pause, bis deine jüngste Tochter zur Welt gekommen ist. In der Zeit hast du vermutlich erstmal deine Sozialpädagogik-Ausbildung abgeschlossen. Wann bist du dann Doula geworden?
Doula. Also das ist so eine Sache, Doula zu werden. Doula ist ja jetzt kein so ein Begriff in Bayern, das fängt ja erst an oder beziehungsweise überschlägt es jetzt fünffach. Aber ich habe schon ganz früh Freunde begleiten dürfen, die dann ja erst nach und nach irgendwie Kinderplanung und Kinder gekriegt haben. Und ich habe war schon immer Ansprechpartner Nummer eins, war schon immer immer Begleitung. Es war auch damals kein Thema, in einem Krankenhaus mit dabei zu sein. Also Doula. Arbeit mache ich schon lange. Doula-Begriff habe ich, die zertifizierte Doula habe ich noch nicht so lange, erst seit 2021. Ja.
Aber dazu muss man auch sagen, eigentlich, also man muss ja als Doula nicht mal zertifiziert sein, weil es weder in Deutschland noch in Österreich eine geschützte Berufsgruppe ist.
Genau.
Und ich spreche da auch immer öffentlich drüber. Ich habe selber auch keine Doula-Ausbildung und bin Doula. Also das ist eine Erfahrung, die man aufbauen kann, ein Erfahrungsschatz. Und aus der Praxis kommt das, was nicht heißen soll, dass nicht auch Doula-Zertifikate und Doula-Ausbildungen ihren Platz haben. Aber ich kenne sehr viele Doulas, die genauso wie du und ich einfach durch die Arbeit mit Frauen diesen Titel, diese Jobbeschreibung angenommen haben, bevor eine Ausbildung dazu kam.
Mir wurde dann auch im Laufe dieser meiner 20er Jahre wurde mir erst bewusst, dass meine Geburten gar nicht selbstverständlich sind. Das musste ich lernen. Also ganz andersrum als andere musste ich lernen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, selbstbewusst, frei und selbstbestimmt gebären zu dürfen und geschützt. Genau.
Ja. Kannst du dich da dran erinnern, wann dir das erste Mal so bewusst geworden ist? Warst du dann irgendwann mal bei einer Geburt dabei, wo vielleicht viele Interventionen waren, oder hast du es einfach so mitbekommen durch Erzählungen?
Beides. Beides. Ich war bei 2, 3 Geburten dabei, wo ich mir gedacht, hä? Was? Warum? Also genau das geht mir heute noch so. Genau diese Reihenfolge an Fragen geht mir heute noch so bei manchen Geburten und Geschichten, wo ich mir denke, warum? Genau. War ich dabei, musste ich lernen. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass es durchaus möglich ist, als beschützende Begleiterin gut zu begleiten und das weiterzugeben. Ja.
Deine jüngste Tochter, eine Nachzüglerin mit deinem jetzigen Partner. Wann hast du rausgefunden, dass du schwanger bist? Wie war das?
Wir haben das geplant. Ich habe eigentlich keinen Kinderwunsch mehr gehabt. Ich war erfüllt von vielen Jahren alleinerziehend. Mein Mann ist 2 Jahre jünger als ich. Und irgendwann mit 34 habe ich dann gesagt, entweder jetzt oder gar nicht mehr, weil ich habe dann einfach keine Lust mehr. Zu alt, keine Ahnung. Aus meiner Sicht gibt's da jetzt nicht solche Begrenzungen, wie sie gern gemacht werden, aber ich wollte dann nicht mehr. Und dann haben wir drüber gesprochen, dann haben wir gesagt, okay, aber wir besprechen das mit unseren Teenager-Kindern, was sie dazu sagen, weil es ist einfach auch irgendwie, ist nämlich so ein Kind, wenn man so Kinder über 10 hat oder um die 10 hat, schon auch eine Familienaufgabe zum Baby. Und wir haben das besprochen und sie waren alle einverstanden. Und aufgrund meiner Krankheit musste ich dann die Medikamente umstellen und durfte 5, 6 Monate nicht schwanger werden. Aber dann erster Zyklus und sie war da.
Das heißt, du bist eine Kandidatin, der das Schwangerwerden leicht fällt.
Ja, ich glaube ja.
Ja, musstest du dann während der Schwangerschaft wieder irgendwelche Medikamente nehmen?
Ja, ich musste sie nehmen. Ich habe Schuppenflechte und Rheuma und das zu 95% Hauptbefall. Schuppenflechte kennen viele nur an den Ellenbogen und ich habe es wirklich von großen Zeh bis zu den Haaren. Mir gehen die Haare aus, mir gehen die Nägel aus. Ich habe es in den Ohren, ich höre schlecht. Also es ist ganz, ganz, ganz massiv und ich musste die Medikamente auch während der Schwangerschaft nehmen. Ich hatte das Glück, dass kurz vor der Schwangerschaft oder vor unserem Beschluss für ein weiteres Baby oder gemeinsames Baby ein Medikament rauskam von den guten Medikamenten, die ich gut vertragen habe, die Biologikas, dass es da eins gab, dass man in der Schwangerschaft und Stillzeit spritzen durfte. Und ja, das musste ich dann auch weiternehmen.
Musstest du dir das dann selber spritzen oder wird dir das gespritzt?
Nein, das ist ein Pen. Das ist relativ easy zu spritzen und da habe ich auch keine Probleme damit.
Okay. Wie ging es dir in dieser 4. Schwangerschaft körperlich?
Gut. Da ging es mir sehr gut. Da war einfach auch ein Abstand dazwischen. Es ging mir sehr gut. Wir hatten dann nur ein Erlebnis bei Tara, als ich im 4. Monat war, dass ich ein Myom. Genau, sehr gut, das wieder übertrieben. Ich hatte ein Myom überhalb vom Muttermund. Das ist mit diesen Anfangshormonen der Schwangerschaft gleich schnell gewachsen wie das Baby. Was aber kein Problem war. Nur sind es einfach ganz andere Schmerzen. Es sind einfach Schmerzen im Unterbauch, die kannte ich so gar nicht. Und ich war dann einmal beim Notdienst Frauenarzt. Das ist so von meiner Hebamme, die mittlerweile ein Geburtshaus eröffnet hat, war ich einfach eine Stunde weg. Und hier in Passau bin ich einfach zum Frauenarzt und habe gesagt, ich habe massive Schmerzen. Am Wochenende soll bitte gucken. Und da kam dann diese Aussage, ich muss sofort ins Klinikum gehen. Und vermutlich werden wir dieses Baby nicht zur Welt bringen können, weil das Myom gleich schnell wächst und das Baby gefährdet oder Fehlbildungen entstehen und das ist 100%ig sicher und ich soll sofort zum großen Ultraschall ins Klinikum.
Wow. Wie hast du da reagiert oder was hast du da in dem Moment gefühlt, gedacht?
Gar nichts mehr. Also gar nichts mehr. Ich bin tatsächlich zu dem großen Ultraschall. Da mussten wir erstmal 4 Stunden warten, weil die Ärztin eigentlich auf Aufbruch in Urlaub war. Und wir wollten das Geschlecht nicht wissen. Sie war absolut nicht achtsam. Sie war dann hat dann diesen Ultraschall gemacht und hat gesagt, ja, das hilft nichts. Also da muss, das müssen wir jetzt einfach machen. Hätte ich dann noch Entscheidungsmöglichkeiten gekriegt, wie wir die Tara gehen lassen, aber das ist jetzt vorbei und es war ein Mädchen. So zack, hat sie uns das hingeschmissen. Wir waren total fertig. Wir wussten überhaupt nicht mehr, was wir tun sollten. Und ich habe dann meine Eltern angerufen. Die kamen dann und wir haben das ein bisschen besprochen. Aber dann habe ich gesagt, nee, stopp, es wird hier gar nichts mehr besprochen. Und habe meine Hebamme angerufen, die mich ja immer begleitet hat, und habe sie angerufen und habe gesagt, hör zu, Inge, so und so sieht's aus, was soll ich tun? Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich stehe unter Druck, ich muss sofort was tun. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt atme mal durch, weil das ist die schlimmste Situation, es wird nicht mehr schlimmer. Du kannst durchatmen, du kommst vorbei und jetzt gehst du mal davon aus, dass alles gut ist. Und ich bin vorbeigekommen. Und sie hat getastet, dann hat sie sich mit dem Frauenarzt, der im Geburtshaus ist, das Myom angeschaut, hat sich alle Werte angeschaut und hat gesagt, alles gut, dieses Baby kriegen wir. Und daraufhin bin ich nicht mehr zum Arzt.
Okay, das heißt, du warst in der kompletten Schwangerschaft dann nicht mehr beim Arzt? Konnte die Inge, die Hebamme, das Myom von außen tasten?
Nein. Weil das Myom dann einfach aufgehört hat zu wachsen. Und zwar schon 2 Wochen, nachdem ich da im Klinikum war.
Und das weißt du, weil du dann die Schmerzen anders wahrgenommen hast?
Das weiß ich, weil der letzte Ultraschall. Doch, ich war noch einmal beim Ultraschall. Genau, das weiß ich beim letzten Ultraschall. Und es war einfach minimal größer.
Okay, aber du bist dann einfach nicht mehr in die Klinik gegangen, sondern warst dann die Inge, die das Geburtshaus hat, die aber auch mit Ärzten dort direkt vor Ort zusammenarbeitet.
Ja, im Geburtshaus ist der Frauenarzt.
Aber nur nochmal, um zusammenzufassen, die Ärzte im Krankenhaus hätten in dem Moment die Schwangerschaft beendet.
Richtig.
Halleluja.
Ja.
Ich bin gerade selber ein bisschen sprachlos. Das ist, also ich kenne viele krasse Geschichten, aber das ist natürlich...
Eine von vielen hier.
Ja. Weil natürlich, du hast es gesagt, dieses wachsende Myom kann dazu führen. Wozu kann es genau führen? Was wäre das Problem gewesen?
Das ist einfach in demselben Tempo Fehlbildungen. Generell sämtliche Arten von Behinderungen, die dann beim Baby sein könnten. Oder auch, dass der Kopf gedrückt wird und in eine Enge kommt und so weiter. Wir haben da gar nicht weiter drauf eingegangen. Wir sind einfach gegangen, weil sie wollte uns ja, wie gesagt, dann noch sagen, welche Methoden und Möglichkeiten wir haben.
Das Kind abzutreiben.
Das Kind gehen zu lassen, ja, genau.
Oh, okay. Ich überlege gerade nur noch, hat dieses Myom oder hätte dieses Myom auch an der Stelle, wo es war, einen Einfluss nehmen können auf den Geburtsverlauf? Weil wenn ein Myom am Gebärmutterhals sitzt, natürlich, und das Kind muss da raus, war das irgendwie dann nochmal Thema in der Schwangerschaft?
Die Inge, genau, das meintest du mit Tasten? Ja, das war halt bei Inges Kontrollen dann einfach so, dass sie geguckt hat und es war überhaupt... gar nichts, wo sie sagt, es könnte sein, dass ich einfach wirklich Schmerzen habe oder dass die Plazenta dann Probleme macht. Aber sie sagt, probieren. Eingreifen kann man immer noch. Ja.
Okay. Das heißt, die Geburt war auch geplant im Geburtshaus bei Inge oder zu Hause?
Okay, da bin ich jetzt ganz ehrlich. Es war so, mein Mann hätte das gern gehabt im Geburtshaus. Für ihn war es das erste Kind und ich nicht. Ich habe gesehen, wo mein Pool steht. Ich habe gesehen, wo ich mich bewegen kann. Ich habe gesehen zu Hause, wo meine Matratze liegt, wo ich mich hinkuscheln kann. Das waren meine Sichtweisen und er hat es auch so aufgenommen. Wir haben auch drüber gesprochen. Es war nie mein Plan, ins Geburtshaus zu fahren. Das Einzige, was ich da, das ging bei unserem Haus damals nicht, dass wir von der Decke, dass wir ein Tragetuch an die Decke machen. Und das hätte ich vermisst. Wir hatten auch den obligatorischen Koffer im Auto fürs Geburtshaus und haben dann Inge angerufen, als es soweit war. Und dann war eh, die Kreißsäle waren voll, wir hätten ein Familienzimmer müssen, aber mein wichtigster Punkt, meine Töchter, die dabei sein wollten, das wäre einfach zu viel gewesen für so ein Familienzimmer. Ja.
Okay, das heißt, wie ging die Geburt dann weiter und wo fand sie statt?
Zu Hause, alleine.
Okay, das heißt, ihr habt Inge informiert, dass die Geburt losgeht, aber sie war einfach noch nicht da, als die Tara dann zur Welt kam.
Nee, die Inge wäre auch gar nicht gekommen. Es ist nämlich bei diesem Geburtshaus so, sie kommen zur Geburt, Hausgeburt, außer es ist noch eine zweite Gebärende im Anmarsch oder schon im Kreißsaal. Das Geburtshaus geht immer vor, da sie das größtenteils ja alleine, also sie betreibt es alleine, sie hat immer wieder Hebammen, hat auch jetzt zwei festangestellte Hebammen gerade, aber sie hat nicht die Möglichkeit, zwar eine Haus- und eine Geburtshausgeburt gleichzeitig zu betreuen. Und das war ja Anfang Corona, da war es dann auch schon so, dass sie einfach gar nicht rausfahren hätte können und die Frauen ja Schlange im Geburtshaus gestanden sind.
Okay, das heißt, du hast vollwissentlich, dass jetzt keine Hebamme kommen wird, beschlossen, alleine zu gebären. Und du hättest gewusst, für den Fall, dass irgendwas nicht planmäßig läuft, wohin du dich wenden kannst.
Ja, dann wäre ich ins Krankenhaus.
Also. Ja, hattest du eine Doula dabei oder irgendwen, der dich begleitet hat von deinen Doula-Kolleginnen oder warst du wirklich alleine mit deinem Mann?
Also ich hatte Doulas dabei. Es sind jetzt keine Kolleginnen, aber meine große Tochter wird es vielleicht. Meine Töchter waren dabei. Meine Töchter waren dabei. Meine jüngste Tochter hat mir immer mit einem Glas Wasser auf dem Bauch und gestreichelt und meine große Tochter hat mir den Kopf massiert und die Haare gestreichelt und immer gesagt, Mama, du machst es wunderbar, du machst es super. Du hast gesagt, das ist der Weg, wo man was Besonderes kriegt, das schaffst du. Und die haben mich beide so bestärkt und mein Mann war immer präsent und immer um uns rum. Also ich hatte meine Doulas dabei und meine Hebamme wusste ich, hängt in der Leitung. Es ist alles okay.
Doulas im ursprünglichen Sinne waren ja einfach die Familienmitglieder oder die Frauen aus dem Dorf, aus der Gemeinschaft.
Genau.
Sehr schön. Wie lange hat die Geburt gedauert und wo hast du die Tara dann zur Welt gebracht? Im Pool, wie du es dir vorgestellt hast?
Nee, dafür hatten wir keine Zeit mehr, den Pool aufzublasen. Wir haben es dann auch irgendwann gelassen. Meine Tochter war feiern, mein Mann hat sie auch noch geholt um 6 Uhr früh und um 8.15 Uhr kam die Tara zur Welt. Ich war in der Badewanne, eine sehr kleine Badewanne, aber sie war so klein, dass ich gut sitzen konnte. Und ich bin dann aufgestanden, habe die Tara im Stehen geboren. Mein Mann hat sie aufgefangen und hatte am Rücken den Wasserstrahl. Das war das Beste überhaupt. Genau. Mein Mann hat sie aufgefangen. Und es war, erst kam der Kopf und dann habe ich meine Mädels, die haben sich gerade nämlich ein Brot gemacht, habe ich meine Mädels gerufen, der Kopf ist jetzt da und dann, weiß ich noch, stand die Amelie da mit dem, die Leotie bewegungslos mit dem Nutella-Brot in der Hand und die Amelie hat gesagt, warte Mama, ich muss meine Brille noch holen. Und dann, sie kann nicht warten, tut mir leid.
Und, sehr cool.
Ja, und dann kam die Tara geboren und sie lag sofort auf mir und sie war die Perfektion, wie alle anderen drei Kinder auch. Die Amelie hat dann, sie konnte mit der Käseschmiere nicht umgehen. Da muss ich immer sagen, lass jetzt die Käseschmiere. Die wollte sie nämlich putzen. Und dann, ja, und dann habe ich mich abgeduscht. Mein Mann hatte die Tara im Arm vor mir stehend. Die Nabelschnur war echt super. Und noch vor der Plazenta-Geburt bin ich umgezogen ins Wohnzimmer, wo alles hergerichtet war. Und habe die Plazenta dann einfach vergessen, dass ich die noch kriegen muss, weil es war so viel auf einmal und so schön. Und dann hat die Inge irgendwann angerufen und hat gesagt, du, Niluka, die Plazenta möchte ich gerne. Ich möchte ein Foto davon und ich möchte, dass du, wie schaut's denn aus? Und dann sage ich, die habe ich noch gar nicht. Und dann hat sie gesagt, dann ab in Vierfüßler und einmal husten, dann war sie eh schon da. Also es war einfach kein Problem. Und Inge hat dann im Nachhinein eben gesagt, das wäre ihre Sorge noch gewesen mit der Plazenta eben. Und ich habe die dann selber begutachtet und habe gesagt, die ist komplett, es ist alles da, sieht wunderbar aus. Und dann war die Plazenta geboren und die Tara war dann nackt auf dem nackten Oberkörper meiner Töchter und hat da ihre Kontakte geknüpft, bis meine jüngste Tochter dann gesagt hat, Mama, du musst sie jetzt nehmen, das Kabel wird zu kalt. Und ja, abgekabelt haben wir sie dann, glaube ich, 12 Stunden später ungefähr mit der Geflügelschere. Geht alles.
Praktisch, ja. Wie war dann das Wochenbett mit dem vierten Kind?
Traumhaft. Traumhaft. Ich hatte nämlich 4 Leute um mich herum, die mich versorgt haben, bedient haben, bekocht haben. Ja. Es war ein Traum.
Na schön. Und die Stillbeziehung?
Die war gut. Es war eine Brustentzündung dazwischen. Aber das kannte ich ja schon. Und dann war es vorbei. Also die Tara würde heute noch stillen. Wir haben aber vor 1,5 Jahren aufgehört. Oh, doch schon so lange, ne? Genau, die ist jetzt 5.
Ja. Mein Großer würde auch noch wollen, wenn er dürfte.
Ja.
Ja, wow, Niluka, vielen Dank, dass du uns so ausführlich auf deine ja doch auch unterschiedlichen Geburten mitgenommen hast. Wo können Frauen dich finden, wenn sie eine Doula im Raum Passau brauchen?
Unter www.wundervollwunder.de oder auch auf Instagram und Facebook.
Genau, da werde ich dich dann natürlich noch verlinken. Vielen lieben Dank und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke dir, liebe Thea, und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder.
Das war die Geburtsgeschichte von Niluka. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Schreib mir gerne einen Kommentar bei Spotify gleich unter die Folge oder schreib mir eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail, falls du Kommentare oder Gedanken zu dieser Folge hast. Ich freue mich immer auf Feedback und wenn ich Nachrichten von euch bekomme. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.